Liebe Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Österreich-Magazins hier im Kontrafunk. Dieses Format soll einordnen, hinterfragen und auch dort genauer hinsehen, wo Politik und etablierte Medien lieber wegschauen. Für Sie am Mikrofon ist heute Richard Schmidt. Und das sind unsere Themen. Das Doppelmogelbudget. Österreich erhält ein Doppelbudget, das laut Bundesregierung den Staatshaushalt sanieren soll. Aber ist es so? Während die Staatsausgaben weiter steigen und tiefgreifende Reformen im politischen System ausbleiben, werden bei Sicherheit, bei der Verwaltung und bei zahlreichen Leistungen Kürzungen diskutiert. Darüber spreche ich mit der Nationalratsabgeordneten Dr. Barbara Kolm, der Wirtschaftssprecherin im FPÖ-Parlamentsclub. Das Chaos in der Ärztekammer. Nach heftigen internen Konflikten kam es zu einer Vollversammlung, bei der über vorgezogene Neuwahlen und einen Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhardt abgestimmt wurde. Die Anträge scheiterten, die Konflikte sind jedoch keineswegs beendet. Über die Stimmung unter den Ärzten spreche ich mit Dr. Christian Czukirka. Er ist Mitglied des Kammerparlaments der Wiener Ärztekammer. Und die Wiener Linien waren im LGBTQ-Fieber. Die Verkehrsbetriebe der Stadt Wien, die vom Steuerzahler mit jährlich 1 Milliarde Euro subventioniert werden müssen, änderten anlässlich der Pride Parade ihre Stationsnamen. Der Franz-Josefs-Bahnhof wurde zum Trans-Josef-Bahnhof, die Spittelau zur Schulau, ja, und etc. Ich spreche mit dem Journalisten Werner Reichel, einem der vielen regelmäßigen Öffi-Nutzer, die von dieser Aktion nicht wirklich begeistert sind. Österreich erhält ein Doppelbudget, das laut Bundesregierung den Staatshaushalt sanieren soll. Kritiker sprechen hingegen von einem Mogelpaket. Während die Staatsausgaben weiter steigen und tiefgreifende Reformen im politischen System ausbleiben, werden bei Sicherheit, Verwaltung und zahlreichen Leistungen schon Kürzungen diskutiert. Gleichzeitig kommen auf die Bürger und die Unternehmen neue Belastungen zu. Darüber spreche ich nun mit Nationalratsabgeordneter Frau Dr. Barbara Kolm, der Wirtschaftssprecherin im FPÖ-Parlamentsclub. Grüß Gott, Frau Kolm.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Die Bundesregierung, speziell der sozialistische Finanzminister Markus Marterbauer, spricht von einem Sparbudget. Gleichzeitig steigen die Staatsausgaben aber weiter an. Ist die Bezeichnung Sparbudget da überhaupt gerechtfertigt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Sparbudget. Die Ausgaben steigen weiter, das Defizit bleibt hoch und die Schulden wachsen. Das hat mit Sparen überhaupt nichts zu tun und schon gar nicht mit strukturellem Sparen, sondern das ist alles nur eine Verschiebung auf die nächste Generation und Umverteilung von Ungeborenen sozusagen auf die Gegenwart.
Die meisten Bürger bekommen ja den Eindruck, dass vor allem bei Ihnen gespart wird, also bei uns allen gespart wird, während die Politik bei sich selbst kaum Einschnitte vornimmt. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, absolut. Das ist komplett richtig. Die Entlastungen bleiben aus, die Belastungen kommen sofort und strukturelle Einschnitte fehlen im Staat komplett. Also der Staat spart nicht bei sich, er kassiert bei den Bürgern. Und das ist kein schlanker Staat, sondern ein teurer Status quo.
Die Regierung begründet ja das Budget mit der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung. Gibt es da Ausgabenbereiche, bei denen man viel eher schon hätte reformieren oder kürzen müssen?
Ich würde das so formulieren. Das Budget ist aktiv im Detail, aber passiv in der Struktur. Das heißt also, bei den großen Ausgabenblöcken passiert überhaupt nichts und die Regierung hält sich da wirklich in klein auf. Also bei den Pensionen, im Gesundheitssystem, in der allgemeinen Verwaltung und Förderwesen wird überhaupt nicht gespart. Sie belasten zwar alle Bevölkerungsgruppen, also wirklich von den Familien über die Mindestpensionisten, über die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber. Aber dieses Budget hat überhaupt keine Struktur.
Fehlt da der Mut der aktuellen Bundesregierung, der große Brocken anzugehen?
Ja, nicht nur der Mut, sondern auch, würde ich sagen, der gemeinsame Nenner. Die haben das einfach nicht geschafft. Und sie kündigen ja nach wie vor nur an und Ankündigungen ersetzen keine Reformen. Das Grundproblem, glaube ich, wird bewusst nicht angegangen, weil diese Regierung hat auch nicht die richtige Denkweise, wie man Reformen macht und wie man Probleme löst. Die wollen nur noch mehr Staat.
Eine Zusatzfrage dazu. Wir haben ja eigentlich einen Deregulierungsstaatssekretär. Müsste der nicht öfter genannt worden sein bei dieser ganzen Budgetdebatte oder seine Beiträge oder seine Ideen oder seine Vorgaben sogar?
Der Herr Deregulierungsstaatssekretär hat gestern eine Rede gehalten und ich habe ihn gefragt, ob er die in seiner Zeit als Oppositionsmitglied geschrieben hat, nämlich vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, weil da hat er Unternehmertum immer hochgehalten und wie wichtig das ist, dass wir einen funktionierenden Standort haben und dass der entlastet werden muss und dereguliert werden muss. Aber der hat in Wirklichkeit überhaupt nichts weitergebracht. Von den sogenannten 113 Reformvorschlägen sind, glaube ich, bisher 7 umgesetzt und das sind lauter No-Na-Pakete. Also nein. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Regierung behauptet, sie würde entlasten, aber sie schaffen nur neue Bürokratie wieder. Das ist keine Entlastung.
Wie aus den Unterlagen zu der Budgetpräsentation feststellbar ist, wird ja bei der Exekutive sogar gespart werden, also -1% für das Bundesministerium für Inneres. Da gibt es natürlich schon Warnrufe von den Sicherheitsbehörden. Ist es aus Ihrer Sicht durchaus nachvollziehbar, wenn das kritisiert wird? Vor allem, wir haben ja wachsende Herausforderungen mit Kriminalitätszuwächsen und natürlich auch einer Migrationsproblematik.
Absolut. Also gerade bei der Sicherheit zu sparen, ist das komplett falsches Signal. Und ich würde sagen, der Staat sollte sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und die Sicherheit gehört dazu. Und wie Sie richtig gesagt haben, nach 10 Jahren unkontrollierter islamischer, meistens Massenzuwanderung, haben wir jetzt ein massives Problem. Man muss ja nur die Kriminalitätsentwicklung anschauen. Und eben bei der Polizei zu sparen, ist ein massiver Fehler. Genauso wie man auch nicht bei der Digitalisierung einsparen darf.
Gleichzeitig gibt man ja dann doch für ein Sicherheitsprojekt, das Bundesheer heißt, viel Geld aus, während frühere Regierungen das Bundesheer ja fast kaputt gespart haben, sind jetzt 10,7 Milliarden für 2 weitere Jahre vorgesehen. Ist das sinnvoll und notwendig? Ist die Gefahr für Österreich außenpolitisch so groß geworden?
Naja, das Problem ist, man hat die letzten 20 Jahre überhaupt nicht in die Verteidigung oder in das Bundesheer investiert. Und jetzt muss man innerhalb kürzester Zeit eben zu enormen Kosten nachholen. Das heißt, in dem Fall ist es nicht Aufrüstung, sondern Ausrüstung, in die investiert werden muss. Und es wäre notwendig, wesentlich mehr zu machen und auf die Experten zu hören. Denn entscheidend ist ja auch, dass wir uns verteidigen können und nicht von anderen erpresst werden. Und da hat man wirklich viel zu lange zugeschaut.
Und welche konkreten Belastungen kommen durch dieses Doppelbudget auf alle Arbeitnehmer, die Familien, Pensionisten und Unternehmer zu?
Ja, also die Belastungen, das sind konkret und weit. Also die Arbeitnehmer bekommen nur eine verspätete und teilweise kompensierte Belastung. Die Familien spüren die Kosten vor allem über die Preise und Inflation. Und die Pensionisten verlieren real an Kaufkraft. und die Unternehmer zahlen höhere Abgaben, mehr Bürokratie und mehr Kontrolle. Und gleichzeitig steigen die Schulden und die Zinsen weiter an. Und wir reden ja hier von bis zu 9 Milliarden jährlich. Das heißt also, die Belastung ist heute spürbar und wird morgen noch größer. Und wenn man das im Detail ansieht, hat man zum Beispiel bei den Familienleistungen wird eingespart, bei den Arbeitnehmern wird eingespart, bei den Geringverdienern wird auch eingespart und denen wird was weggenommen. Dann gibt es weitere Einschnitte für Kranke- und Reha-Anstalten und natürlich, das trifft auch die Landwirtschaft und ganz schlimm ist die Verschärfung des Familienbonus. Also das ist genau das, wo also überall versteckte Steuer- und Abgabenerhöhungen drinnen sind.
Die Bundesregierung hält da dagegen, dass spätere Entlastungen, etwa bei den Lohnnebenkosten, die heutigen Belastungen dann ausgleichen würden. Wie ernst kann man das nehmen?
Vor den jetzt vorhandenen und bereits bekannten Daten, zum Beispiel heute hat gerade die Österreichische Nationalbank wieder das sogenannte Wirtschaftswachstum um 0,2% nach unten revidiert. Also wir gehen jetzt von einem Wachstum von 0,6% aus, wird dieses Budget nicht halten. Und dann werden auch die sogenannten Entlastungen mit ziemlicher Sicherheit nicht kommen. Außerdem sind die erst für 2028 angekündigt. Und das wäre zwar vom Ansatz richtig zu entlasten, aber nicht in 2 Jahren, sondern jetzt sofort. Und dieser eine Prozentpunkt, der da angekündigt wird, ist in Wirklichkeit ja auch viel zu spät. Das ist eigentlich nur Buchhaltung, also eine echte Entlastung und nichts anderes.
Und trotz aller dieser geplanten Maßnahmen werden ja Österreichs Schulden weiter steigen. Und die Zinszahlungen, ja, die nehmen auch zu. Wird das Problem da lediglich vertagt?
Genau, das Problem wird nicht gelöst, sondern nur vertagt. Und wir reden ja hier immerhin von einer Zinslast einer jährlichen zwischen 8 und 9 Milliarden. Und Sie wissen, am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank die Zinsen wieder angehoben um 25 Basispunkte und wird das wahrscheinlich in der nächsten Sitzung um weitere 25 Basispunkte anheben. Das heißt also, das wird ein Thema und das Defizit bleibt.
Was bedeutet denn dieses Budget, dieses Doppelbudget für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich, der bereits jetzt unter hohen Steuern, Energiekosten und gewaltigen Bürokratielasten leidet? Ist da jetzt mit einer weiteren Insolvenzwelle und auch mit Firmenabwanderungen zu rechnen?
Mit ziemlicher Sicherheit ja, denn der Standort wird weiter geschwächt und nicht gestärkt. Und wir werden weitere Stagnation erleben, die wiederum nur, weil der öffentliche Konsum und die öffentlichen Investitionen so rasant wachsen, nicht sofort sichtbar sind. Aber man muss das schon berücksichtigen. In den letzten Jahren reden wir von 27% Wachstum in öffentlichen Investitionen und fast 14% in öffentlichen Konsum, während privaten Investitionen um über 8,6% hinuntergegangen sind. Das heißt also, das ist überhaupt keine Attraktivität mehr für Unternehmen in Österreich zu investieren oder überhaupt in Österreich zu bleiben. Und wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt die abschließende Frage, wenn die FPÖ die Verantwortung für das Budget jetzt tragen würde, welche 3 Maßnahmen würden Sie sofort umsetzen, um den Staatshaushalt zu sanieren, ohne die Bevölkerung jetzt zusätzlich zu belasten?
Also als erstes, wir hätten uns nie auf ein Defizitverfahren eingelassen, weil wir nämlich gespart hätten, tatsächlich gespart hätten. Unser Credo ist, Steuern und Abgabenlast sofort senken, Körperschaftssteuern senken, Lohnnebenkosten senken, Ausgaben senken. Der zweite Punkt ist eine umfassende Staats- und Verwaltungsreform, die Förderlandschaft beispielsweise komplett bereinigen und die Bürokratie massiv reduzieren. Und der dritte Punkt ist für uns, also wirklich eine angebotsorientierte Wachstumspolitik zu machen. Wettbewerb statt Lenkung und Planungssicherheit statt Eingriffen. Also nicht mehr Staat, sondern mehr Freiheit für diejenigen, die leisten.
Zur Präsentation des Doppelbudgets durch SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer sprach ich mit Nationalratsabgeordneter Dr. Barbara Kolm, der Wirtschaftssprecherin im FPÖ-Parlamentsclub. Danke, dass Sie sich hier Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Ärztekammer steckt in einer schweren Führungskrise. Nach monatelangen internen Konflikten kam es zu einer außerordentlich angespannten Vollversammlung, bei der über vorgezogene Neuwahlen und einen Misstrauensantrag gegen Präsident Johannes Steinhardt abgestimmt wurde. Beide Anträge scheiterten, die Konflikte sind jedoch keineswegs beendet. Über die Hintergründe, die Stimmung unter den Ärzten und die Rolle der Ärztekammer als Interessensvertretung spreche ich nun mit Dr. Christian Czokirka, Mitglied des Kammerparlaments der Wiener Ärztekammer. Grüß Gott, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Grüß Gott, Herr Schmidt, freut mich, Sie wieder mal zu hören. Freut mich auch, dass Sie mir die Möglichkeit geben, ein wenig über diese Vorgänge berichten zu dürfen.
Herr Doktor, man konnte aus den Medien von dieser turbulenten Vollversammlung hören, weiß aber nicht wirklich, was dort tatsächlich passiert ist. Können Sie uns schildern, wie diese Sitzung tatsächlich abgelaufen ist und warum es überhaupt zu dieser Eskalation gekommen ist?
Nun, da dürfte es eigentlich wieder mal ein politisches Ränkespiel gewesen sein. Ich muss ein wenig zurück in die Geschichte gehen, dieser Legislaturperiode. Vor circa 2,5 Jahren hat es einen ähnlichen Misstrauensantrag gegeben, wo relativ viele Kollegen gegen den derzeitigen Präsidenten gestimmt haben. Da war aber die Fraktion, die rote Fraktion, die natürlich sich jetzt nicht als rote Fraktion gibt, des Professors Sekeresh, war dagegen. Wieso? Plötzlich, nachdem dieser erste Misstrauensantrag vor 2,5 Jahren scheiterte, wurde der vorangegangene Ärztekammerpräsident wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und die Anzahl der Referate stieg dann plötzlich von 50 auf 100. Die meisten dieser neu gegründeten Referate wurden im Wesentlichen von Mitgliedern der Fraktion des Professor Sekeresh besetzt. Das einmal zum einen, dass man in etwa versteht, was da passiert. Und man muss jetzt wieder ein bisschen in die Zukunft schauen. Im Herbst sind sehr viele Gespräche mit der Politik anberaumt. Und eben diese Fraktion, von der wir schon geredet haben, des Professor Sekeresh, sagt zwar, sagen wir mal so, es ist ja eine gewisse Nähe der roten Politik nicht abzusprechen. Jedenfalls hat jetzt diese Fraktion beschlossen, dem derzeitigen Ärztekammerpräsidenten Johannes Steinhardt das Vertrauen zu entziehen und haben das damit gestartet. Eigentlich wollten sie das schon in der letzten Vollversammlung machen, nicht selbst, sondern sie haben sich natürlich einen Steigbügelhalter gesucht, der meiner Meinung nach ein durchaus verdienter Kollege ist. Egal, jedenfalls haben sie jetzt diesen Misstrauensantrag eingebracht. Und man muss auch dazu sagen, wäre dieser Misstrauensantrag durchgegangen und hätten wir den Präsidenten Steinhardt entfernt, wäre die Ärztekammer de facto führungslos in Verhandlungen mit der roten Politik der Stadt Wien hineingegangen. Und das war für mich ein Grund, nicht weil ich jetzt dem großartigen Präsidenten ungemein viel vertraue, mit ein Grund, dass ich eigentlich gegen diesen Misstrauensantrag gewählt habe, weil das automatisch zu einer Köpfung der Wiener Ärztekammer oder der Führung der Wiener Ärztekammer geführt hätte. Jetzt unabhängig davon, wie die Führung ist, ob sie gut oder schlecht ist.
Darf ich da gleich einhaken?
Ja, unbedingt.
Was waren denn die konkreten Vorwürfe gegen Präsident Steinhardt und warum ist denn eigentlich die Situation derart verfahren?
Also die konkreten Vorwürfe waren im Grunde genommen die gleichen wie vor 2,5 Jahren. Dass er eine Führungsschwäche hat, dass er sich politisch bedingt auskennt, dass er kein Standing gegenüber der roten Wiener Politik hat, dass es Verwerfungen mit den Angestellten der Ärztekammer gibt, dass es Verwerfungen mit den Mandataren gibt. Aber wie gesagt, es war nichts Neues. Das war schon vor 2,5 Jahren genau das Gleiche. Der Unterschied zwischen vor 2,5 Jahren und jetzt ist, dass die Fraktion des Professor Szekeres gegen den jetzigen Präsidenten sozusagen zu Felde zieht und aus meiner Sicht ist das ein politischer Auftrag der Wiener Stadtregierung. Natürlich ist das eine Unterstellung, aber es schaut ganz klar danach aus.
Also wer die Berichte da über die Vollversammlung da verfolgt hat, der gewinnt ja den Eindruck, dass es da, so wie Sie es jetzt hier auch geschildert haben, da um Machtfragen und auch interne Konflikte geht. Aber welche konkreten Anliegen der Wiener Ärzte wurden bei dieser Krisensitzung ja dann überhaupt behandelt?
Also ich bin jetzt in dieser Legislaturperiode das erste Mal Mandatar und das sind jetzt fast 5 Jahre. Ich kann nur sagen, in den meisten Vollversammlungen ging es ausnahmslos um Befindlichkeiten, um Machtpositionen und so weiter. Und es war genau das Gleiche dieses Mal auch. Das Einzige, was vielleicht die Ärzteschaft betroffen hätte, war der Versuch, für ein bestimmtes Referat mehr Geld zu lukrieren. Aber sonst war es eine reine Machtpolitik und eine reine Taktiererei. Und das ist keine Sekunde um irgendwelche relevanten Ärzteproblematiken oder Problematiken der Ärzteschaft insgesamt gegangen. Man muss auch dazu sagen, es ist auch zu beweisen, jede Fraktion hat das Gefühl, dass es ihre Wähler vertreten muss und nicht die gesamte Ärzteschaft. Und das ist etwas, was einfach aus meiner Sicht nicht mehr zu ertragen ist, weil ganz viele der Mandatare nicht ganz verstanden, wofür sie gewählt wurden.
Sie haben es jetzt schon angerissen. Niedergelassene Ärzte und Spitalsärzte haben ja tatsächlich mit viel Bürokratie, auch mit Personalmangel, einem wirtschaftlichen Druck und auch schwierigen Kassenverträgen zu kämpfen. Für Außenstehende entsteht hier ein bisschen der Eindruck, dass sich die Kammerführung stärker mit sich selbst beschäftigt als mit diesen Problemen.
Das ist absolut so. Das ist absolut so. Man muss dazu sagen, es ist eine Sache, die aus der Geschichte sich entwickelt hat, vor vielen, vielen Jahren, als die Ärztekammer gegründet wurde. Wurde der schwarzen Landeshälfte wurden die niedergelassenen Ärzte überantwortet und der roten Landesführung die angestellten Ärzte. Das hat sich dann im Prinzip weiter so entwickelt. Es arbeiten diese zwei Personengruppen mehr oder weniger parallel, anstatt dass sie zusammenarbeiten würden. Und es ist auch genau das Gleiche in der Führung, also in den sogenannten Kurien. Und im Grunde genommen geht es aus meiner Sicht derzeit nur mehr um Parteipolitik, um Machtpolitik. Es sind jetzt gerade Erzählungen im Umlauf, Gerüchte im Umlauf, wonach der gerade neu gewählte Kurienobmann der Angestelltenkurie wieder weggewählt werden sollte, damit hineinkommt ein Vertreter der sozialistischen Fraktion, damit diese dann im Vorstand eben bessere Karten haben, also sprich eine Mehrheit haben im Vorstand der Wiener Ärztekammer. Also es ist de facto nichts, was mit der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat. Es passiert nichts, was mit den Problemen der Ärzteschaft zu tun hat. Im Grunde genommen ist es nur ein Spiel von irgendwelchen Typen, die eigentlich nicht verstanden haben, wozu sie bezahlt werden.
Apropos Bezahlung, die Ärztekammer finanziert sich ja auch über Pflichtbeiträge ihrer Mitglieder. Wie hoch sind da die jährlichen Einnahmen der Wiener Ärztekammer und wofür wird dieses Geld dann konkret verwendet?
Also die Einnahmen von Kammerangehörigen im Jahr 25 betrugen 27 Millionen und ein bisschen was. Das ist in de facto eine Steigerung von circa 2 Millionen plus minus. Und daraus werden dann diverse Sachen veranstaltet, Referate bezahlt, Gehälter, so weiter. Jedenfalls ist, nachdem sie das alles bezahlt hatten, haben sie einen Jahresüberschuss von 3,3 Millionen erwirtschaftet und diese 3 Millionen haben sie dann zu diversen Fonds, wobei es nicht ganz klar ist, zu welchen Fonds sie dieses Geld hingebracht haben. Jedenfalls gibt es einen sogenannten Kampf- und Aktionsfonds, das würde auf jeden Fall bedient. Es ist, sage ich mal, in der Abrechnung de facto eine verschleierte Bezeichnung, wo sie sagen Zuweisungen zu Fonds, was auch immer, also Plural, was auch immer. Jedenfalls gibt es einen Jahresgewinn von 11.000 Euro, das, was noch übergeblieben ist. Also es werden an alle möglichen, was haben wir da, betrieblicher Aufwand für Instandhaltung, Reise- und Fahrtaufwand 61.000, Verwaltungsaufwand 1.700.000, Dotierung der Wertberichtigung zu Forderungen, diverse betriebliche Aufwendungen, nur 2,7 Millionen, ja, und so weiter und so weiter. Also de facto einen echten Einblick, wohin das Geld fließt, das von den Kammermitgliedern eingezahlt wird, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nie kriegen.
Ja, wäre da jetzt meine Frage, ob ein gewöhnliches Kammermitglied der Ärztekammer da überhaupt nachvollziehen kann, wohin diese Beitragsgelder wirklich fließen und welche Projekte oder Strukturen damit auch finanziert werden. Also, dass man wirklich jetzt schwarz auf weiß sieht, da kenne ich mich aus, dorthin fließt mein Geld.
Halte ich für unwahrscheinlich. Im Grunde genommen funktioniert die Wiener Ärztekammer nach dem Prinzip der CIA, sprich Need-to-Know-Basis. Also sagen wir so, zwischen 5 und 10 Personen in der Ärztekammer dürfen wissen, was passiert. Die anderen haben gefälligst den Mund zu halten. Ist vielleicht etwas boshaft, aber ich weiß auch aufgrund von diversen Forderungen von uns und Anfragen von uns, die wir gestellt haben, du wirst einfach im Kreis geschickt, so wie die Lorbeeren des Cäsar, nicht das Formular sowieso für die Älteren unter uns. Du wirst im Kreis geschickt und am Ende des Tages kommt genau nichts raus. Also ich halte dich für unwahrscheinlich, dass irgendwer, also ich sage mal ein Arzt, wir sprechen jetzt nicht von einer politischen Macht oder staatlichen Macht, dass ein normaler Arzt, der wissen will, wohin sein Geld hinfließt, in der Lage sein wird, überhaupt diese Unterlagen zu erhalten. Halte ich für völlig unwahrscheinlich.
Es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, parteipolitische Netzwerke würden in der Ärztekammer eine größere Rolle spielen als die Interessensvertretung der Ärzte. Ist die Kammer aus Ihrer Sicht ausreichend unabhängig von SPÖ, ÖVP oder anderen politischen Interessen?
Die Kammer ist mit Sicherheit nicht unabhängig. Also dass dauernd irgendwelche politische Interessen hineinspielen, ist für mich absolut hundertprozentig. Es ist zwar ausgesprochen schwierig, das zu beweisen, aber wenn man sieht, wie die Zuständigen jetzt, der Präsidenten, Vizepräsidenten und so weiter agieren, ist es in den seltenen Fällen davon auszugehen, dass da keine politische Einflussnahme stattgefunden hat. Also egal, ob man jetzt wieder das ausgelutschte Thema Corona-Politik nimmt oder Impfpolitik und so weiter und so fort oder das klassische Narrativ von der Wissenschaft, was auch immer das bedeuten soll, da sind die Herrschaften in der Führung der Ärztekammer ganz eindeutig immer auf Parteilinie. Immer. Immer schon gewesen. Und das ist genau das Problem. Es ist mir auch wurscht, welche Befindlichkeiten der Doktor sowieso oder die Frau Doktor sowieso haben. Ich habe diese zu vertreten und das beruflich, weil ich bin ja eine Vertretung des Berufs und nicht der politischen Befindlichkeiten von irgendwem.
Aber ganz konkret jetzt, welche Verbesserungen hat die Wiener Ärztekammer in den vergangenen Jahren für ihre Mitglieder erreicht? Bei welchem Thema können die Ärzte heute sagen, dafür hat sich die Kammer tatsächlich jetzt erfolgreich eingesetzt?
um ehrlich zu sein, sehe ich keine. Es gibt zwar immer wieder, also Sie erzählen beispielsweise, für die angestellten Ärzte gibt es das Paket 1 und das Paket 2. Also das Paket 1 wurde zu gewissen Teilen verwirklicht. Das Paket 2, da warten wir noch drauf. Nur de facto, also ich spreche jetzt einmal aus dem Krankenhaus, ich werde weniger die niedergelassenen Ärzte ansprechen. Nicht zuletzt deswegen, weil ich jedenfalls kein Kassenvertragsarzt bin. Also die angestellten Ärzte, ich kann da nicht wirklich behaupten, dass es zu Verbesserungen kam. Eigentlich ist es eher umgekehrt. Es wird in den Wiener Spitäler immer unerträglicher. Die Arbeitsbelastung, die Art und Weise, wie umgegangen wird mit dem Personal, und da spreche ich durchaus auch die Pflege an. Die Pflege ist ganz, ganz arm dran, wie mit ihnen umgegangen wird. Ja, also ich persönlich kann nicht von einer Verbesserung der Situation des medizinischen Personals durch die Handlungen der Wiener Ärztekammer berichten, beziehungsweise ich sehe keine Verbesserung.
Also abschließende Frage, der Misstrauensantrag ist jetzt gescheitert. Die öffentliche Wahrnehmung der Ärztekammer ist ja eher suboptimal. Also was müsste jetzt geschehen, damit die Kammer wieder als glaubwürdige Interessensvertretung der Ärzte wahrgenommen wird?
Nun, das ist etwas, was ich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt hatte, wo ich nicht Mandatar war, sondern einfach ein dummer Jungarzt. Es müssten einfach die Dinosaurier aus der Ärztekammer alle raus. Und es braucht einfach einen frischen Wind mit durchaus motivierten Kollegen, die verstanden haben, dass Parteipolitik und Parteibefindlichkeiten nichts mit einer Vertretung, mit einer Berufsvertretung zu tun haben, sondern aus meiner Sicht müsste die Ärztekammer, so wie vermutlich alle Kammern in Österreich, komplett neu aufgebaut werden mit Personen, die das Verständnis haben, ihre Berufsgruppe und von mir aus auch im Sinne der Ausweitung auch die Pflege vertreten. So sehe ich das. Und das ist total egal, ob wir dabei über den niedergelassenen oder den Angestelltenbereich reden. Natürlich sind die Probleme unterschiedlich, aber es müsste insgesamt eine absolute Vertretung der Ärzteschaft stattfinden, und das mit neuen Gesichtern, die eben nichts mit der Politik, zumindest nichts mit der Tagespolitik und mit den Befindlichkeiten der Politiker zu tun haben. Es ist kein Problem, dass ich das eine oder andere Mal, wenn die Parteipolitik das vertritt, was ich für richtig halte, dass ich mit denen mitziehe oder mithalte. Aber es kann es nicht sein, dass ich das tue, was mir die Politik vorschreibt, als Berufsvertretung.
Über die Turbulenzen in der Wiener Ärztekammer sprach ich mit Dr. Christian Joe-Kirker, dem Mitglied des Kammerparlaments der Wiener Ärztekammer. Herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben.
Hat mich gefreut. Ich hoffe, dass es dort ankommt, wo es ankommen sollte, und wir vielleicht eine Änderung langsam in Gang bringen. Thank you.
Wiener Linien sorgen aktuell für heftige Diskussionen. Anlässlich der Vienna Pride wurden Haltestellen einfach umbenannt und das ganze Jahr über wehen Regenbogenflaggen auf den Fahrzeugen. Kritiker bemängeln, dass die Verkehrsbetriebe damit Politik machen, statt sich auf Pünktlichkeit und Sauberkeit zu konzentrieren. Zu diesem Thema unterhalte ich mich jetzt mit dem Journalisten Werner Reiche, der selbst jeden Tag die Wiener Linien in Anspruch nimmt. Grüß Gott, Herr Reiche.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Reiche, die Wiener Linien haben im Zuge der Vienna Pride mehrere Haltestellen umbenannt. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Und wie engagieren sich die Wien-Linien sonst in diesem Bereich?
Ja, die Umbenennung, das war ja vor allem eine Instagram-Aktion, wo man zum Beispiel die Spittelau in Schwulau umbenannt hat, den Franz-Josefs-Bahnhof in Trans-Josefs-Bahnhof, die Längenfeldgasse in Lesbenfeldgasse. Und ein Wortspiel, das ich wirklich nicht verstanden habe, ich habe relativ lang gebraucht, um das zu kapieren, nämlich die U1-Station Reumannplatz wurde umbenannt in Reutemplatz.
Was soll das heißen?
Das habe ich mich auch gefragt. Und zwar steht das Tem, das ist natürlich Englisch, also statt Reumann statt Mann, natürlich da diese Gender-Ansprache in Tay-Tem.
Mhm.
Also eigentlich nicht wirklich zu verstehen. Und wenn man dann bedenkt, dass hinter solchen Aktionen, hinter solchen missglückten PR-Aktionen in der Regel dann irgendwie teure Marketing-, PR- und Kommunikationsfachleute stehen, dann ist das natürlich umso unverständlicher.
Wie wurde denn diese Aktion von den Fahrgästen aufgenommen und welche Reaktionen haben Sie denn in Ihrem Umfeld wahrgenommen?
Naja, ganz grundsätzlich, also das war eine Aktion von mehreren. Es gab ja, also wenn man sich anschaut, was, wie man sonst da konfrontiert ist, es gibt die Straßenbahnen, Busse sind jetzt beflaggt mit Pride-Fahnen etc. Es gibt die Fahrkartenautomaten, sind strahlen jetzt, also diese elektronischen in den Pride-Farben. Es gibt, glaube ich, so eine Fotoaktion, wo geworben wird, dass man sich selbst irgendwie in Pride-Kostümen fotografieren lässt und das wird dann an irgendwelchen elektronischen Werbetafeln, dann werden die Fotos gezeigt. Also es gibt da also relativ viel penetrante Regenbogen-PR oder Regenbogen-Propaganda. Die Reaktionen der Leute, also jetzt, was man als Fahrgast mitbekommt, sind eigentlich kaum vorhanden. Also man fühlt sich zwar belästigt, aber früher hat man sich mehr darüber aufgeregt. Mittlerweile ist die Reaktion eher, bitte lasst mich in Ruhe, ich will von euch nicht belästigt werden. Und man versucht das Ganze zu ignorieren. Aber jetzt irgendwelche großen Proteste oder so werden wir nicht aufgefallen.
Das wollte ich Sie eben gerade fragen. Also Sie nutzen ja die Wiener Linien täglich. Ob diese dauerhafte Präsenz eben von Regenbogensymbolen auf den Fahrzeugen der Wiener Linien überhaupt noch so bewusst wahrgenommen wird?
Nein, das glaube ich nicht. Also das ist natürlich jetzt zu Zeiten dieses Pride-Monats im Juni, ist ja überall dieser Regenbogen, ist allgegenwärtig, seien es Zebrastreifen und also überall in der ganzen Stadt. Ich glaube, die Wiener sind schon da ziemlich abgestumpft und nehmen das auch gar nicht mehr wahr und man will sich nicht einmal mehr darüber aufregen oder wie der Wiener so schön sagt, nicht einmal ignorieren.
Ja, grundsätzlich gefragt, sollten sich eigentlich überhaupt öffentliche Verkehrsbetriebe dazu politischen oder gesellschaftspolitischen Themen äußern oder Stellung nehmen oder sollten sie sich ausschließlich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren?
Naja, also natürlich Zweiteres, man sollte sich auf die Kernaufgaben konzentrieren, zumal wenn man sich jetzt den Zustand der Wiener Linien anschaut, die Wiener Linien ja wirklich mittlerweile komplett überfordert sind mit ihren Kernaufgaben, nämlich die Kernaufgabe ist, die Menschen verlässlich, sicher und in möglichst sauberen Wegen von A nach B zu transportieren und eigentlich in all diesen Punkten versagen die Wiener Linien immer mehr. Also Ausfälle, technische Gebrechen, auch Rolltreppen, die nicht funktionieren, wirklich dreckige U-Bahnen, Garnituren etc. Das ist mittlerweile der Standard. Also Wien fällt da wirklich immer weiter zurück auf drittes Weltniveau. Für die Benutzer ist das natürlich schwer nachvollziehbar, dass einerseits die Wiener Linien hier in ihre Kernaufgaben komplett versagen und andererseits sich dann eben ins Ideologische begeben und dann für irgendwelche Minderheiten, für Schwule, Lesben, Trans, Gender, was auch immer, sich ins Zeug legen und da offensichtlich Ressourcen investieren. Das ist natürlich wirklich komplett nicht nachvollziehbar. Und vor allem vielleicht noch eines dazu. Es ist bekannt geworden, dass im Sommer jetzt großflächig das öffentliche Verkehrsnetz da zusammenbrechen wird oder schlicht und einfach eingestellt werden wird, weil sehr viele Strecken saniert werden und komplett eingestellt werden. Also die Schnellbahnstrecken, ganze U-Bahn-Abschnitte werden einfach gesperrt und zwar das monatelang. Also es wird ein totales Verkehrschaos herrschen im Sommer. Also angesichts dieser Probleme sind diese ganzen Propaganda, wo da die Wiener Linien mitmachen, komplett unverständlich und ärgerlich.
Ja. Auf Social-Media-Kanälen hat es ja an dieser Aktion während der Pride Parade doch sehr heftige Kritik gegeben, auch von Daniel Kosak, einem früheren Kommunikationschef der zweier Bundeskanzler, der gesagt hat, man sollte sich auf die Kernkompetenz eigentlich konzentrieren, die Verkehrsbetriebe ausüben sollen oder dafür sie auch bezahlt werden. Das geht ja schon in die Richtung, die ja auch Sie angesprochen haben, dass vieles nicht funktioniert, aber man sich da hier in Orchideenthemen da ergießt.
Absolut. Also wenn man sich jetzt die Nutzer der Wiener Linien anschaut, das sind schätzungsweise 97% oder 98% der Nutzer der Wiener Linien sind weder schwul noch lesbisch noch transgender noch sonst irgendwie sexuell randständig. Also wie kommen diese Leute dazu, die die Wiener Linien auch finanzieren, damit belästigt zu werden? Zumal, das muss ich ja auch noch ein weiterer Punkt, die Wiener Linien die Ticketpreise und die Tarife extrem erhöht haben. Also Tickets bisher, Einzelfahrscheine kosten bisher 2,40 Euro und die sind jetzt vor 3-4 Monaten war das auf 3,20 Euro, also massiv erhöht worden. Und gleichzeitig verschwenden die Wiener Linien da massiv Geld für ideologische Kampagnenprojekte. Ich habe mir das Vorfeld des Interviews angeschaut auf der Transparenzdatenbank der Comaustria. Das muss ja ausgewiesen werden. Alleine im vergangenen Jahr haben die Wiener Linien nur für Werbung 10 Millionen Euro ausgegeben. Also wozu muss ein Monopolbetrieb, es gibt ja sonst keine Verkehrsbetriebe in Wien, 10 Millionen für Werbung ausgeben? Also das sind Ausgaben für politische Werbung, für ideologische Projekte.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Die Wiener Linien gehören ja der Stadt Wien und werden ja letztlich von den Steuerzahlern mitfinanziert. 1,1 Milliarden Euro fließen pro Jahr in die Verkehrsbetriebe. Ergibt sich nicht daraus eine besondere Verpflichtung zur politischen Zurückhaltung? Man sollte ja jeden Wiener vertreten und nicht nur eine gewisse Gruppierung.
Ja, absolut. Ich meine, das Problem ist halt wirklich, dass die Wiener Stadtregierung, die ja seit Jahrzehnten oder eigentlich fast immer tiefrot war und ist, so die letzte Rückzugsort der Linken in Österreich ist und die Ausfälle, die finanziellen, die man im Bund etc. hat, werden dann sollen durch Wien kompensiert werden. Und so Firmen wie die Wiener Linien oder da gibt es jetzt, die haben ja ein ganz riesiges Netzwerk von der Wiener Bestattung über die Wiener Linien, Wien Energie, Wien Wohnen etc., die werden natürlich von der Stadt Wien benutzt, um mit ihren Budgets auch ideologische Projekte zu finanzieren und um eben Regenpropaganda, Schwulenpropaganda zu machen. Also das ist natürlich absolut unseriös und das ist wirklich missbräuchliche Verwendung von Geldern. Da wird extrem viel Geld reingepumpt. Dafür verwenden eben auch die Wiener Linien einen Teil ihres Budgets, um der Politik zu machen. Und das ist natürlich für jeden U-Bahn-Nutzer und für jeden Straßenbahn-Nutzer eigentlich ein Affront.
Sie sind ja täglich mit den Wiener Linien unterwegs. Welche drei Probleme würden die Fahrgäste Ihrer Beobachtung nach am liebsten gelöst sehen, bevor dann überhaupt über Symbolpolitik oder Imagekampagnen diskutiert wird? Was wäre da eigentlich viel wichtiger?
Na, ich glaube, das sind viel, viel mehr als nur drei Probleme, die da ganz, ganz zentral sind. Also das erste ist einmal die Verlässlichkeit. Es gibt vor allem so die U4 zum Beispiel. Also es gibt da immer wieder technische Ausfälle, Sperren. Also hier müsste wirklich viel, viel mehr getan werden, damit die U-Bahnen auch wirklich rund um die Uhr, möglichst rund um die Uhr fahren können, ohne permanente technische Gebrechen. Ein weiteres Problem ist auch die Sauberkeit. Also die U-Bahnen sind zum Teil wirklich in den verdreckt. Die Gerüche sind eher übel, vor allem in der U6, die da einen ganz besonders schlechten Ruf genießt. Jetzt im Hochsommer gibt es auch ein dramatisches Problem, nämlich dass im Großteil der Straßen und U-Bahnen es keine Klimaanlagen gibt, respektive die Klimaanlagen nicht funktionieren. Das ist natürlich, wenn es draußen 35 Grad hat, besonders ein großes Problem. Also hier sollte man mehr Geld investieren in die Reparatur dieser Anlagen. Kürzere Intervalle sind auch ein großes Problem, vor allem mit den Stoßzeiten, wo die U-Bahnen mittlerweile heillos vollgestopft sind, weil Wien zwar immer weiter wächst, mittlerweile über 2 Millionen Einwohner, aber die Infrastruktur, vor allem also die U-Bahn-Infrastruktur, da eben nicht nachkommt. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiges Problem ist natürlich auch die Sicherheit. Aufgrund der demografischen und sonstigen Entwicklungen ist das natürlich im U-Bahn-Netz auch ein riesiges Problem. Also hier bräuchte es auf jeden Fall mehr Personal, um für die Sicherheit und für das Sicherheitsgefühl der Passagiere zu sorgen.
Ja. Wie war denn jetzt eigentlich diese Bright Parade 2026 am vergangenen Wochenende? Haben Sie da gewisse Eindrücke sammeln können? Und waren da wirklich so viele Besucher wie behauptet? Es hatte geheißen, es waren mehr wie 300.000 Menschen auf der Ringstraße. Andere sagten, es waren nur 20.000 bis 30.000. Was ist da Ihre Beobachtung?
Also ich habe einmal grundsätzlich versucht, da möglichst wenig damit zu tun zu haben. Also ich kann das jetzt nicht aus direkter Erfahrung berichten. Ich meine, ich kann nur berichten, dass solche Zahlen von den Mainstream-Medien immer total übertrieben dargestellt werden, weil man natürlich hier sein Thema da irgendwie durchbringen will. Also ich halte die zweite Schätzung, dass es 20.000 bis 30.000 waren, natürlich für wesentlich realistischer. Was mir noch aufgefallen ist, war noch in der Nacht unterwegs, dass so diese vereinzelten und verstreuten Teilnehmer, die man ja relativ leicht erkennen kann an der geringen Kleidung und ihren Verkleidungen, dass da noch relativ viel so in diesen Bezirken 6., 7. da doch noch einiges los war. Ja. Also das lockt offensichtlich doch Leute aus den Bundesländern und aus anderen Ländern an, diese Pride-Parade, ja.
Naja, vielleicht zählen ja bei der Pride Parade genau diese Menschen, die auch beim 1. Mai-Aufmarsch der SPÖ Wien zählen. Da sind ja auch immer mehrere Millionen Menschen Rathausplatz. Aber hat man nicht bei dieser Pride seitens der schwer verschuldeten Stadt Wien, es gibt ja gerade wieder ein Rekorddefizit, nicht dasselbe Problem? Sie wird von verschiedenen Stellen mit hohen Summen gefördert, während überall sonst gespart wird.
Absolut, also da werden ja wirklich Millionensummen ausgegeben. Es waren, glaube ich, in den vergangenen Jahren, so im Zeitraum von 4 Jahren, 15 Millionen Euro, die da in alle möglichen LGBT- und Pride-Projekte geflossen sind. Im vergangenen Jahr hat man allein nur für diesen Pride-Monat hat die Stadt Wien weit über 600.000 Euro ausgegeben. In diesem Jahr 2026 hat man das etwas gekürzt und das hat natürlich dann auch für einen riesigen Sturm der Entrüstung in dieser Community, in dieser LGBT-Community geführt. Also die werden natürlich, die Stadt Wien wird natürlich auch massiv von diesen Lobbygruppen unter Druck gesetzt. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Eine Stadt, die so extrem verschuldet ist, die für ihre gescheiterten ideologischen Projekte immer mehr Geld ausgeben muss, also vor allem für die Massenzuwanderung, die immer mehr Geld verschlingt. Also das ist absolut unverständlich. Also dieses Geld, das man nicht mehr hat, sollte man dann zumindest sinnvoll ausgeben und für die Bevölkerungsgruppen, die es wirklich brauchen, nicht für irgendwelche sexuell randständigen Gruppen mehr.
Über die Anbiederung der Wiener Linien an die Veranstalter der Pride Parade sprach ich nun mit dem Journalisten Werner Reichel. Danke vielmals, dass Sie dabei waren.
Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten das Österreich-Magazin im Kontrafunk. Das war die Ausgabe vom 17. Juni. Vielen Dank an unser Team in der Technik Thomas Hoffmann, Redaktion Florian Machi. Bis zum nächsten Mal auf Kontrafunk.